Ja, ihr wart gerade schon ganz ehrlich, habt kurz mal gesagt, wie es aussieht mit den Geschwistern. Gab es da Konflikte? Gibt es da manchmal Konflikte? Und ich will mal von diesem Thema der Konflikte mit den Geschwistern auf ein inneres Thema kommen. Ich glaube, dass da was entstehen kann, ein Gefühl, und zwar das Gefühl der Fremdheit. Und das ist mal eine Frage, mit der ich einsteigen möchte. Fremd in der Welt. Kennst du dieses Gefühl? Kennt ihr dieses Gefühl, fremd zu sein? Fremd? Es gibt ja verschiedene Auslöser für so ein Gefühl. Also man kann sich fremd fühlen, weil man in einer Gruppe ist, aufgrund äußerlicher Merkmale. Also zum Beispiel Hautfarbe oder Geschlecht. Ich bin der Einzige gerade, ich bin die Einzige, die... So oder so. Oder Alter. Ich merke so, ich bin hier ganz anders als die anderen, die hier gerade sind. Ich fühle mich irgendwie fremd. Aber das ist meistens nur ein äußeres Anzeichen für eine innere Fremdheit, also für eine unterschiedliche Kultur oder unterschiedliche Stile, unterschiedliche Musik. Vielleicht fühlt mancher sich auch mal fremd so in der Gemeinde, weil die Musik ganz anders ist, als man das vielleicht gewohnt ist oder als die Musik, mit der man sich zu Hause fühlt. Mit der man sich wohlfühlt. Vielleicht hast du manchmal auch das Gefühl, einfach ein Fremder zu sein, eine Fremde in auf deinem Arbeitsplatz oder vielleicht sogar in der Familie, in einer Gruppe, wo du merkst, irgendwie haben die anderen eigentlich auch diese Gedanken, die ich habe? Haben die eigentlich auch solche Gefühle? Fühlen die gleiche Frage, die gleiche Sehnsucht, ich bin ganz anders als die anderen. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Gefühl der Fremdheit in dem Konflikt liegt, den wir anschauen wollen. Und vielleicht hat der eine oder andere schon so ein bisschen erahnt, um welche Geschichte es heute geht. Und wir wollen tief hineingehen und weit zurückgehen in der Zeit. Und wir verlassen unsere Zeit, wir lassen als erstes die Smartphones und die Computer und das Internet zurück, Gott sei Dank, und gehen weit zurück in eine Zeit noch vor unserer Staatlichkeit, vor Europas Verfassung, vor der Geburt Jesu. Wir gehen weit, weit zurück in eine Zeit, in der man ganz, ganz anders gelebt hat. Man hat in seinem Familienbezug gelebt, so mit den Generationen, mit 3, 4 Generationen zusammen hat man gelebt und es gab keine Staaten, es gab keine Polizei, es gab keine Großstaatlichkeit in dem Sinne, wie wir es kennen, und es gab keine Gottesdienste, es gab keine Bibel, es gab keine Geschichten von Jesus, es gab die Geschichte von El, von dem Gott. Das ist der Gott. Das ist der Gott von Opa und von Opa und Uropa und vom Vater. Das ist unser Gott, unser Stammesgott, unser Familiengott. Das ist El. Der hat Opa was versprochen. Der hat ein Versprechen gegeben, dass es ein großes Volk wird, was aus unserer Familie kommt. Und so landen wir am Anfang der Bibel im ersten Buch, Genesis 37 bis 50, da stehen diese Geschichten, um die es heute geht. Und es geht um die Familie von Josef, um Josefs Brüder, um seinen Vater, seine Eltern. Und wenn wir diese Familie angucken, dann ist das erstmal eine Familie, in der es ganz viel Kampf schon immer gab. Jakob, der Vater, das ist so ein bisschen die Sonne in der Familie, um die dreht sich alles, und nach dieser Sonne richten sich die Leute aus und nach ihrer Anerkennung, nach ihrem Scheinen sozusagen. Und dieser Jakob, der ist schon in seiner Geschichte immer jemand gewesen, der gerungen hat und gekämpft hat und um Anerkennung und um den richtigen Platz und um Frieden, und er hat mit Gott gekämpft und mit Menschen gekämpft, und er hat betrogen und er musste sich betrügen lassen. Und er hat die Liebe seines Lebens, Rahel, diese Frau, aber bevor er die heiraten konnte, wurde er betrogen um sie, er hat Lea geheiratet, musste in der Hochzeitsnacht feststellen, das ist nicht die richtige. Die beiden hatten jeweils noch Mägde. Diese beiden Frauen, Rahel und Lea, hatten Mägde. Silpa und Bilha. Und ich stelle mir vor, wie schon da am Anfang dieser Familiengeschichte so diese Konflikte und dieses Fremdsein so eingeschlagen wird. Da weiß die Lea, sie wird verheiratet, aber eigentlich an jemanden, der sie nicht will. Und sie ist die große Enttäuschung dann. Sie ist die Fremde. Sie ist schon von Anfang an die Fremde, nicht die Richtige. Allerhöchstens zweite Wahl. Und dann geht es um die Anerkennung, die Aufmerksamkeit durch Jakob, die den Frauen zukommt, weil sie ihm Söhne schenken. Und bei Lea gelingt es gut und bei Rahel, bei der großen Liebe von Jakob, gelingt es gar nicht gut. Und ja, da ist nichts zu erwarten, sie scheint nicht fruchtbar, so hat man das dann ausgedeutet. Das liegt auf jeden Fall an der Frau. In dem Fall war ja auch sichtbar, die andere Frau kann Kinder bekommen. Und das ist für Rahel natürlich ein großes Leid. Man hat sich damals nicht gefragt nach Selbstverwirklichung und was werde ich mal und nicht, dass das schlechte Dinge sind. Man hat sich damals gefragt, wie kann ich dem Patriarchen, dem Familienoberhaupt sozusagen, Gutes tun, sodass er mich gut beachtet. Und sie liebt Jakob und möchte ihm Söhne schenken und der Weg, den sie dann geht, ist, dass sie eine Magd von sich, die sozusagen in ihrem Namen, ja, als ihr zu sich gehörig, dass sie diese Magd zu Jakob schickt, dass er sie schwängert und dass sie dann das Kind, das dort entstehende Kind, dass sie es auf ihrem Schoß gebiert und dass es dadurch sozusagen als Rahels Kind gilt. Und so kommt sie dann zu zwei Kindern, die als ihre Kinder gelten, aber nicht ihre wirklich sind. Das sind Dan und Naphtali. Und da gibt es dann irgendwann doch diesen Josef, da wird doch jemand geboren, und zwar von Rahel selber. Und da ist also der Kronprinz, da ist der, den Jakob sich immer gewünscht hat. Und Dan und Naphtali, die eigentlich sozusagen als Kinder von Rahel galten und vielleicht sich gesagt haben, wir sind die Kinder der Frau, die unser Vater wirklich liebt, wir sind diejenigen, die sind nun auch mindestens in die zweite Reihe gerückt, denn jetzt gibt es den, um den es wirklich geht, den Josef, die Hauptfigur der Familie. Und ich habe das Gefühl, da gibt es ganz viel Fremdheit in der Familie, zwischen den Frauen, zwischen den Brüdern. Da gibt es schon oft so dieses Gefühl, wir gehören nicht richtig zusammen. Er ist anders als wir. Wir sind anders, ich bin anders als die. Vielleicht hat Josef auch dieses Gefühl gehabt. Josef hat so eine Art an sich, dass er so bestimmte, vielleicht würde man ihn Träumer nennen, dass er so ein bisschen vielleicht sich über andere Sachen Gedanken macht, dass er so ein bisschen anders drauf ist. Und wir hören davon, wir fangen einfach mal diese Geschichte an zu lesen, die ersten Verse, damit wir so ein bisschen reinkommen aus Genesis 37. Da heißt es, Jakob wurde im Land Kanaan sesshaft, in dem auch schon sein Vater Isaac als Fremder gelebt hatte. Also das Land Kanaan, da werden sie sesshaft, weil es das gelobte Land sein soll, aber sie sind da eigentlich als Fremder schon. Und so geht seine Geschichte weiter. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, also genau denen, deren Platz er eigentlich weggenommen hat. Dan und Naphtali und Gad und Ascher waren auch noch dabei. Und mit denen zusammen muss er die Ziegen- und Schafherden hüten, mit denen er als Sohn der Verheißung, als der erwünschte Sohn, sozusagen mit denen, die in die zweite Reihe gerückt wurden. Und zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Josef ist so ein kleiner Papageienschnabel, so eine kleine Petze. der dem Vater nach dem Munde redet und verrät, was die Brüder Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte, in Klammern von Rahel. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Und das ist natürlich sprichwörtlich geworden, dieses Gewand. Und es gibt Musical dazu und so weiter. Und dieses Gewand sagt auch ein bisschen, er ist jetzt auch abgehoben, auch von diesen Arbeiten, die er bis dahin machen musste. Man geht ja nicht in so einem Gewand aufs Feld und hütet Schafe und Ziegen. Es kann schon gut sein, dass er dann solche Dinge weniger tun musste. Vielleicht hatte Jakob auch so die Idee, ihn da zu positionieren als jemanden, der verwaltet und der gut gebildet ist. Vielleicht hat er auch Lesen und Schreiben gelernt, das weiß man natürlich nicht. Ja, und dann stelle ich mir vor, wie die zusammensaßen als Familie und er mit seinem Mantel und sie saßen beim Essen und er hat sich wieder Gedanken gemacht und erzählt davon und er hat wieder was gelesen oder was gehört und er erzählt davon und die anderen sagen sich nur, hat er ein Rad ab und er lässt so Worte fallen, einfach nur um zu zeigen, dass er was Besseres ist. Ne? Er sagt, ach, wisst ihr eigentlich, was ein endoplasmatisches Retikulum ist? Ne? Und die sagen, was hat er eigentlich? Was hat der Typ eigentlich? Dann geht es weiter im Text. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, und das wird ein Thema bleiben. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Hört mal, was ich geträumt habe, rief Josef. Also wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete sich plötzlich meine Garbe auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis herum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe. Was, du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen, schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nun noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum. Und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Hört mal zu, ich sah, wie die Sonne, der Mond und 11 Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Diesmal erzählte er diesen Traum auch seinem Vater. Was soll das? Schimpfte der. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Das heißt, er merkt, dieser Josef ist ein bisschen anders. Vielleicht ist Josef ihm auch ein bisschen fremd. Und Josef merkt, ich bin fremd. Und die Brüder merken, dieser Josef ist total fremd. Und es ist nicht das einzige Gefühl, sondern es ist Eifersucht da, es ist Hass da, es ist wirklich Neid, es ist eine Familiensituation mit Kampf, mit Schmerz und mit Fremdheit, die da reingewoben ist. Und dann geht die Geschichte weiter und viele von euch kennen das, es kommt tatsächlich zum Äußersten, die Brüder sagen sich, wir müssen uns dieses Types entledigen, der ist so fremd und der macht uns so schlecht, wir müssen ihn irgendwie loswerden. Und so geschieht es dann auch, zuerst wollen sie ihn umbringen, dann ergreifen sie die Gelegenheit und verkaufen ihn an ja, Gewürzhändler, die auf dem Weg nach Ägypten sind und die natürlich auch gerne mal einen Sklaven verkaufen, einen jungen Mann, der vielleicht nicht ganz schlecht gebildet ist. Und den nehmen sie mit und sagen dem Vater, ja, hier ist der Mantel, da ist alles voller Blut, was ist passiert? Und Josef sagt und Jakob schließt daraus, Josef ist tot. Der Schmerz, der hier in dem Moment durch sein Herz geht, den kann man sich wahrscheinlich nur vorstellen, wenn man das selber erlebt hat, ein eigenes Kind zu verlieren. Zudem noch ein Kind von seiner schon verstorbenen großen Liebe, Rahel. Und dann kommt Josef in die Fremde und die Geschichte ist, dass er bei einem Hofbeamten angestellt wird. Bei einem Hofbeamten vom Pharao, also vom König. Und er hat da Verwaltungsaufgaben zu erledigen und er arbeitet sich hoch und durch seine Treue und Gewissenhaftigkeit steigt er auf in diesem, an diesem Hof, des, in diesem Gut sozusagen des Hofbeamten. Er scheint sich also voll und ganz reinzugeben in diese Situation. Und ich frage mich, was hat er gemacht mit seinen Träumen? Weil wenn du jetzt als Sklave in Ägypten angestellt bist dort irgendwo und deinen Platz hast, da ist nicht die Aussicht, dass du da nochmal rauskommst oder so. Was hat er also mit seinen Träumen gemacht, die er hatte, mit seinen Gedanken, mit seiner Sehnsucht vielleicht? Also er ist da und bringt sich voll ein und steigt auf und erregt die Aufmerksamkeit von der Frau, von diesem Hofbeamten, von Potiphas. Und die findet ihn gut und möchte was mit ihm anfangen. Er sagt, nein, das kann ich nicht machen. Und daraufhin bezichtigt sie ihn der Vergewaltigung. Sein Wort ist nichts wert in dem Moment natürlich. Die Frau hat auch so etwas wie einen falschen Beweis in der Hand. Er wird in den Kerker geworfen, also in eine Situation gekommen und dass er nicht Todesstrafe da erleidet, ist schon wahrscheinlich ein Wunder. Aber die Strafe, und das kann er sich ausrechnen an dem, was er an Karten in der Hand hält, ist lebenslänglich. Hier gibt es kein Rauskommen mehr. Was macht so jemand in so einer Situation, der mal solche Träume hatte? Ich habe mich gefragt, wie ist es ihm innerlich ergangen, da in der Fremde? In einer völlig anderen Situation, als er es kennt, eine völlig andere Kultur und dann in einer Situation, die sagt, du kommst hier nie wieder raus, dein Leben ist im Prinzip vorbei. Hat er gezweifelt an diesen Träumen, an dem, was El, der Gott, mit ihm vorhatte oder mit der Familie vorhatte? Hat er ihn abgesprochen, mit dem Plan, mit dem Wirken Gottes abgeschlossen? Sagt er, nein, auch wenn ihr die Türen vor mir verschließt, auch wenn ihr mich zu einer Nummer macht, auch wenn ihr meinen Namen vergesst, die Kinder Israels sind niemals allein. Gott ist treu. Frage ich mich, wie ist er damit umgegangen? Oder war diese Finsternis so tief, dass sie seine Hoffnung begraben hat? Auf jeden Fall hat sie nicht seine Haltung begraben. Er geht da also mit Haltung durch und auch im Gefängnis ist es wieder so, dass er sich einbringt, dass er irgendwie in dieser Situation, mit der Situation arbeitet und im Gefängnis sowas wie ein Helfer wird für die Wärter, sowas wie jemand, der da vermittelnd eingreifen kann, der einen guten Ruf hat im Gefängnis. Gute Führung. Und dann geht die Geschichte so weiter, auch wieder durch Träume, die er dann deuten kann, dass er die Aufmerksamkeit des Pharaos erregt. Das Ganze dauert 13 Jahre, das ist nicht im Handumdrehen erledigt. Und es hat auch nochmal in dieser Geschichte, wird er auch nochmal vergessen, gibt es auf und ab. Und letztendlich kann er die Träume des Pharaos deuten. Die deuten auf eine große Erntezeit von 7 Jahren und auf eine große Dürre von 7 Jahren hin. Und er kann das dem Pharao verständlich machen und wird dann von dem Pharao als zweite Hand, als rechte Hand, als Verwalter in dieser Situation eingesetzt. Er ist sozusagen beinahe ganz oben angekommen, direkt unter dem Gottkönig, dem Pharao. Und er nimmt diese Aufgabe an, hat auch nicht viel andere Wahl in dem Moment, wenn der Pharao sagt so, ne? Und füllt diese Aufgabe aus. Und dort bekommt er dann auch 2 Söhne. Er wird verheiratet mit der Tochter eines Priesters am ägyptischen Kult sozusagen. Und diese 2 Söhne, die heißen Manasse und Ephraim. Und diese Namen bedeuten für ihn, dass Gott ihn seine Heimat hat vergessen lassen und ihn das Heimweh hat vergessen lassen. Und dass Gott das geschenkt hat, ihn aufblühen zu lassen in diesem fremden Land. Und da frage ich mich, ist Josef ganz angekommen? Hat er sozusagen in diesem Moment alles, was von früher war, innerlich abgeschnitten? Hat er gesagt, das ist jetzt vergessen, mir geht es gut, ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich habe ein blühendes Leben? Oder ist da noch ein Funke, Schmerz, Erinnerung, trotzdem? Und dann kommt es dazu, dass durch diese Hungersnot, die entsteht, auch das Land Kanaan in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das Wort macht die Runde, dass in Ägypten gut vorgesorgt wurde. Man kann dorthin kommen und sich Korn kaufen oder erbeten. Und die Söhne von Jakob, 10 von denen, ziehen nach Ägypten herunter, um Korn zu kaufen. Und dort kommt es dann zu der Begegnung. Sie erkennen ihn nicht gleich, es gibt wieder ein gewisses Spiel, ein Hin und Her, bis er sich dann offenbart und sie bei einem Essen ihnen zeigt, dass er sie kennt. Er macht ihnen deutlich, dass er sie kennt, indem er sie in der Reihenfolge ihres Alters hinsetzt, seine Brüder. Und da kommt es dann zur Versöhnung. Josef weint bitterlich und sie fallen sich in die Arme. Sie fallen zuerst nicht in seine Arme, sondern auf den Boden und bitten ihn um Vergebung. Und dort kommt es dann zu dieser Versöhnung und zu einem Neuanfang. Die ganze Familie wird nach Ägypten geholt. Jakob, die Frauen, der ganze Hausstand, alle Tiere, alle werden nach Ägypten geholt, bekommen da eine Gegend zugewiesen, wo sie wohnen können. Es ist also ein Neuanfang. Und dann irgendwann stirbt Jakob, der Vater. Kurz vorher hat der Jakob nochmal so eine kleine Trickserei, die er macht. Da segnet er seine ganzen Söhne, die ja zu Stammvätern werden in der Geschichte Israels. Josef, es gibt keinen Stamm Josef, denn Jakob nimmt seine Söhne Manasse und Ephraim an als seine eigenen Söhne und gibt denen sozusagen eigenes Stammesrecht und segnet sie deswegen. Und Josef stellt Manasse und Ephraim so hin vor den Jakob, dass Manasse links vor Jakob steht und Ephraim rechts, denn mit der rechten Hand kommt der erste Segen, der erstgeborenen Segen, und mit der linken Hand der zweitgeborenen Segen von Jakob. Das ist sozusagen die Adoption. Und was macht Jakob? Jakob überkreuzt die Hände und vertauscht sozusagen die Reihenfolge. Und Josef sagt, nee. Und Jakob sagt, doch. Und da ist nochmal so ein Moment, wo nochmal so eine andere Entscheidung vom Patriarchen kommt, nochmal eine kleine Trickserei, um etwas zu verändern in der Reihenfolge der Segnungen. Auf jeden Fall, Jakob stirbt, er wird begraben, sie ziehen alle herunter nach Kanaan, im Norden nach Kanaan, begraben ihn und kommen wieder zurück nach Ägypten. Und dann kriegen es seine Brüder mit der Angst zu tun. Und da lesen wir nochmal ein paar Verse aus Genesis 50, 1. Mose 50. Weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht: Bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Trage ihnen nicht nach, was sie dir Schlimmes angetan haben. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. In dem Text steht nichts davon, dass Jakob ihnen das gesagt hat, dass er diesen Auftrag gegeben hat. Vielleicht haben die Brüder sich das nochmal wieder ausgedacht, weil sie jetzt Angst haben, dass Josef ihnen etwas antut. Als Josef das hörte, musste er weinen. Warum? Warum muss er weinen? Vielleicht, weil er merkt, nach all der Zeit, nach all den Jahren und Jahrzehnten und nach all dem Zusammenleben ist er ihnen immer noch fremd. Sie kennen ihn immer noch nicht. Sie wissen immer noch nicht, dass es ihm um Versöhnung geht und dass er ihnen das nicht nachtragen will. Er weint. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich auf zu Boden und sagten, bitte Herr, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ja, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Als ein Freund. Nicht als ein Fremder. Als ein Bruder. Auf einer Ebene. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen. Er hat so eine Perspektive über sein Leben. Und ich frage mich, hat er die immer gehabt? Ich glaube nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Er geht ins Gefängnis, konnte er da schon sagen, ja, Gott wird das schon alles richten hier, Gott hat bestimmt was Gutes im Sinn, denn denen, die Gott lieben, wird ja alles zum Guten dienen, nicht wahr? Wie Paulus auch sagt. Oder hat er doch zwischendurch wirklich verzweifelt, weil das, was ihm passiert ist, real war. Das war ein wirkliches, echtes Böses und ein wirkliches, tiefes Leid. Es war absolut verworfen, in die Fremde geworfen, verkauft, betrogen, misshandelt. Es war ein tiefes, tiefes, echtes Leid. Und ich frage mich, wann kommt man im Leben zu so einer Einsicht? Man geht damit ja wahrscheinlich nicht durchs Leben. Wann kommt man im Leben zu so einer Einsicht über all dem Schmerz, der da war und dem Bösen, was angetan wurde? Gott hat einen tieferen, einen gründlicheren Plan. Gott hat die Möglichkeit, aus dem, was andere mir antun, etwas wachsen zu lassen, etwas Gutes werden zu lassen. Gott hat etwas im Sinn, und zwar hat er einen Plan, der auch über mich hinausgeht. Josef sagt hier, durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Das ist hier eine Übersetzung aus der Hoffnung für alle. Eigentlich sollte man vielleicht übersetzen, dadurch konnte ich ein großes Volk am Leben erhalten. Hier ist eine andere Perspektive als die Perspektive ich und meine Familie, sondern hier geht es plötzlich um viel mehr. Hier geht es im Leben plötzlich um eine Perspektive, die aufgeht. Gott hat noch etwas viel Größeres im Sinn. Und vielleicht ist das, was mir passiert, sagt Josef, vielleicht ist das, was mir passiert, schlimm für mich, aber kein Hindernis für Gott. Vielleicht kann er daraus sogar wirklich etwas Gutes entstehen lassen und mein Leben sogar aufblühen lassen. Und ich finde, ich schaue den Josef an und die Perspektive ist so groß, die er hat. Er guckt auf Gottes Weg. Am Ende seines Weges schaut er auf Gottes Weg. Und das macht es ihm möglich, denke ich, eben diese Dinge, die ihm angetan worden sind, und das sind schlimme Dinge, diese ruhen zu lassen und zu sagen, ich werde da nicht rechnen, ich werde das nicht euch hinterhertragen, ich werde das nicht aufrechnen und ich werde auch mich nicht rächen, weil ich einen Weg betrachte, der größer ist. Und ich sehe das und sehe diese Perspektive, die Josef hat, und schaue mich an, schaue in den Spiegel, worum ich mich manchmal kümmere und wogegen ich kämpfe, um meinen Weg, vielleicht mein Recht zu rechtfertigen. Und ich schaue Josef an und ich sehe nicht nur diese Perspektive, die er hat, ich sehe auch die Haltung, die er hat. Er geht in diese ganzen Situationen immer wieder mit der Haltung, ich bin jetzt hier, ich gebe mich jetzt in diese Situation hinein, ich bin jetzt hier treu, auch wenn andere mir untreu waren, auch wenn ich in einer völlig furchtbaren Situation bin, ich stehe hier für die Treue Gottes und erfülle meine Aufgabe treu. Das hat er immer wieder gemacht, obwohl er auch hätte sagen können, ich bin jetzt hier im Knast, ich habe die Schnauze voll, ich lege mich nur noch hin. Ne? Vielleicht hatte er solche Nächte, wo er gesagt hat, ach, lass mich sterben, Gott. Und dann ist er wieder aufgestanden und hat treu seine Aufgaben angenommen und seine Situation angenommen. Josef steht da so an einer Scharnierstelle im Volk Gottes zwischen einer kleineren Familie hin zu einem großen Volk, was dann in Ägypten dort wächst. Wir gehen mal von Josef nochmal ein bisschen mehr in unsere Richtung, also in der Zeit nach vorne. Gehen mal so in das Jahr 654 vor Christus. Da gibt es dann einen Namensvetter, den Josef im Neuen Testament. Ein Vater, Ziehvater Jesu, der sich in einer Situation wiederfindet, die er sich nicht ausgesucht hätte. Wo er, denke ich, auch eine große Fremdheit gefühlt hat. Da ist eine Frau, die ist schwanger mit einem Kind, was ich nicht, auf eine Art und Weise, die ich nicht verstehe, die ich nicht greifen kann. Gott gibt mir einen Hinweis, ja, er gibt mir eine Erklärung und trotzdem ist da ja eine Fremdheit, diesem wunderbaren, unglaublichen, vielleicht auch beängstigenden Vorgang gegenüber. Und er nimmt diese Aufgabe an. Und dann müssen sie nach Ägypten ziehen. Und er weiß nicht, was passiert. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Aber er nimmt diese Aufgabe an, dieses Kind zu beschützen und zu erziehen und dem Kind einen Beruf weiterzugeben. Er nimmt das an in Treue und wir hören nicht mehr viel von ihm. Aber er hatte diese ganz wichtige Position und seine Hingabe und seine Treue waren hier ganz entscheidend. Er war fremd, vielleicht war die Situation ihm fremd und er war trotzdem treu. Und wir machen nochmal jetzt einen ganz großen Schritt in unsere Zeit und ich denke an Ahnen, an Menschen, die vor uns gekommen sind. Ich denke an jemanden aus der Familie meiner Frau, ungarische Wurzeln, einen weiteren Josef. Ein Josef, der dort, Großvater von meiner Frau, der dort einen kleinen Hof hatte, einen kleinen Bauernhof, Hühner, Schweine, Kaninchen so zu Anfang, ein bisschen Land, nicht viel Land. Und das Leben war ganz anders als heute. Und die Jahre, die er gelebt hat, die Jahrzehnte, die haben viel Veränderung mit sich gebracht. Die hatten dort eine Brüdergemeinde mitgegründet, waren dort wichtiger Teil dieser Gemeinde. Und diese Gemeinde hat im Laufe der Jahrzehnte große Veränderungen durchlaufen. Und die Welt hat große Veränderungen durchlaufen. Und ich habe ihn so erlebt, als ich ihn noch erlebt habe, den Großvater, dass er sehr treu und sehr hingegeben seine Aufgaben verrichtet hat. Obwohl die Veränderungen so groß waren, auch in der Gemeinde. Und dann letztendlich ist es dazu gekommen, dass sie ihr Grundstück auch geöffnet haben und ein Teil des Grundstückes wurde der Gemeinde zur Verfügung gestellt, um dort ein neues Haus, ein Gemeindehaus zu bauen. Und ich sehe da jemanden aus meiner Perspektive, der ganz fremde Entwicklungen miterlebt hat und der trotzdem treu geblieben ist. Wenn ich diese Heiligen, diese Menschen, die vor uns gegangen sind, anschaue, dann denke ich so, der Begriff Perspektive, der Weg Gottes und Haltung. Das sind zwei Dinge, die mir aufleuchten, wenn ich das so anschaue. Es gibt diesen einen Moment in der Geschichte von Josef. Warum hat er sich so seinen Brüdern gezeigt? Warum hat er die Versöhnung eigentlich an einem Tisch gemacht, an einem Esstisch? Und da denke ich ans Abendmahl. Wir werden heute auch wieder Abendmahl feiern. Und ich glaube, Jesus wusste das, dass wir uns manchmal fremd fühlen in der Welt und vielleicht auch fremd fühlen in der Familie oder fremd sogar in der Gemeinde. Er wusste, dass seine Jünger sich so fühlen und hat ihnen einen Tisch bereitet, einen Tisch der Versöhnung, einen Tisch, wo er gesagt hat, hier kommt ihr zusammen und hier kommt ihr nach Hause und hier ist keiner sich fremd, weil ihr in meinem Namen hier steht. Dieser Tisch der Versöhnung, das ist unser Ort. Auch wenn du dich fremd fühlst, wenn du dich mit mir, mit anderen, mit deinen Geschwistern, mit wem auch immer fremd fühlst, das ist der Ort, wo wir in dem einen Namen auf einer Ebene als Kinder Gottes stehen. Und das wollen wir heute so feiern. Ein Versöhnungsmahl, das Abendmahl. Und wenn wir dann an diesem Tisch stehen, dann bring diese Fremdheit, die du vielleicht manchmal fühlst in deinem Herzen, bring sie, gib sie Jesus und er gibt dir seine Bruderschaft. Er gibt dir seine Nähe und dann stehen wir da zusammen, auch wenn wir hier durch den Raum laufen, als Menschen, die dazu berufen sind, sich irgendwann nicht mehr fremd zu sein und die sich in Christus ganz nah sein dürfen, als Geschwister. Wir denken an Josef. Ich weiß nicht, an wen du denkst, an welche Ahnen, an welche Vorbilder. Ich denke an Menschen, die eine Perspektive hatten und eine Haltung. Und davon möchte ich mich heute inspirieren lassen und stelle mich an diesen Tisch. und vertraue mich Jesus an. Amen.